Die andere Welt ist, Themen zu durchdringen und Bücher zu schreiben, wie das Buch Die Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Christoph Butterwege, da stellst du uns jetzt vor. Da will ich auch gar nichts zu sagen, außer dass mich der Titel ein bisschen irritiert hat, weil ich finde, eine Klassengesellschaft ist per se ungleich. Also wenn ich eine Klassengesellschaft habe, da gibt es ja immer mindestens mal zwei Klassen, die nicht gleich sind. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie du uns gleich die Gedanken deines Buches hier näher bringst.
Ja, jetzt will ich gleich vielleicht zu diesem Einwand, was den Titel angeht, was sagen. Ein Rezensent hat das auch bemängelt, Christiane. Ich finde nur, das ist schon richtig, aber die Ungleichheit in der Klassengesellschaft ist eine andere Ungleichheit als die Ungleichheit, die wir zum Beispiel hier haben, wenn man sich die einzelnen Personen anguckt. Also die eine ist eine Frau, der andere ist ein Mann, ein Brillenträger, jemand ohne Brille. Das ist ja auch Ungleichheit. Und was ich hier behandeln will in dem Buch, ist die Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Und da hast du natürlich recht, wenn es eine Klassengesellschaft ist, wovon ich mal ausgehe, dann handelt es sich natürlich auch um sozioökonomische Ungleichheit, die dann meiner Meinung nach übrigens auch zu politischer Ungleichheit führt oder weitergedacht sogar zu einer Gefährdung der Demokratie. Als erstes will ich vielleicht mal so die Hintergründe beleuchten. Warum habe ich dieses Buch gemacht? Vor einem Vierteljahrhundert, also vor 25 Jahren, hatte ich eine Vertretungsprofessur in Potsdam. 1995, noch relativ kurz nach der Vereinigung, kamen die Studierenden der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik zu mir und sagten, wir haben hier in den damals noch neuen ostdeutschen Bundesländern ein hohes Maß an Kinderarmut. Und sie verlangten von mir auch zu Recht, dass angesichts der Tatsache, dass sie im Berufsalltag damit zu tun haben würden mit diesem Problem, dass ich mich jetzt als Lehrender auch diesem Thema zuwendete. Und das habe ich dann getan, was mir dann immer dieses Etikett des Armutsforschers eingetragen hat bis heute, mit dem ich gar nicht so besonders glücklich bin, aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil ich mich ja auch mit vielem anderen beschäftige, aber auch noch aus einem Grund, den ich gleich nennen werde. Also haben wir uns mit dem Problem der Kinderarmut auseinandergesetzt, das damals fast nur in der Vorweihnachtszeit behandelt wurde. In der Fachwissenschaft wurde schon von einer Infantilisierung, einer Verjüngung, einer Verkinderung der Armut gesprochen. Das war neu, weil bis dahin im Wesentlichen vor allen Dingen ältere Menschen von Armut betroffen waren. So, ich habe nach einiger Zeit gemerkt, mit diesem Thema Kinderarmut, zu dem ich Bücher und Forschungsprojekte gemacht habe, das rührt die Menschen an, es wird Empathie entwickelt, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, im Vordergrund stehen dann diese süßen, netten kleinen Wesen. Ich weiß, wovon ich spreche, mein Sohn ist 4 Jahre alt, der ist nicht arm, aber wenn so kleine, süße Wesen, die so niedlich sind, wenn die arm sind, dann rührt es an, dann beschäftigt man sich damit, dann will man helfen. So gibt es ja auch Initiativen in Köln, die das tun, also die armen Kinder, die aus diesem Elend herauszuholen. Aber für mich war das unbefriedigend, weil für mich war natürlich die Armut das sozialwissenschaftlich auch und politisch Wichtige und Interessante. Und so habe ich mich dann anderen Gruppen zugewandt und habe nach kurzem festgestellt, es gibt auch eine Reseniorisierung der Armut. Und diese Einteilung der Armutsforschung, nämlich in sozusagen würdige Arme und unwürdige Arme, das ist eine Trennung, die gibt es seit Jahrhunderten in der Sozialgeschichte der Armut, die sich da gewissermaßen reproduziert. Und die Kinder sind die Prototypen der würdigen Armen. Also diejenigen, die nicht schuld sind an ihrem Elend. Aber wenn da eben ein Obdachloser oder ein Erwerbsloser, wenn der arm ist, dann wird ja gesagt, das ist ein Faulenzer, ein Drückeberger, ein Harzer, ein Sozialschmarotzer. Und für mich war natürlich das dann der Grund, warum ich mich von der Kinderarmut wegbewegt habe hin zur Armut allgemein, weil ich diese Einteilung in würdige und unwürdige Arme natürlich für ein ideologisches Konstrukt halte. Und was mir dann weiterhin sehr schnell klar geworden ist, war, dass Armut zwar die schlimmste Ausdrucksform von Ungleichheit ist, aber dass dieses Problem der Ungleichheit das Entscheidende ist. Also so, wie es Bertolt Brecht ausgedrückt hat, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist der entscheidende Zusammenhang. Das Problem ist nicht ein individuelles, wo man dann die Erwerbslosen oder die Obdach- oder Wohnungslosen selber verantwortlich machen darf, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und das habe ich jetzt in diesem Buch in den Titel gegossen, Christiane, Ungleichheit in der Klassengesellschaft, weil klar ist, wenn es sich um eine Klassengesellschaft handelt, dann ist es ein strukturelles Problem, das nur auch gesellschaftlich und politisch natürlich gelöst werden kann. So, jetzt will ich einen kleinen Blick in die Gliederung werfen, um Ihnen auch so ein bisschen und euch Lust zu machen, das dann zu lesen. Da vorne hat der Verlag Papirossa ja auch einen Büchertisch, sodass man das dann auch erwerben kann, wenn man will. Ich muss jetzt so einen kleinen Werbeblock machen. Das Buch hat 4 Kapitel, die sich wieder in 4 Unterkapitel gliedern. Im ersten, das ist jetzt so natürlich ganz konventionell, ein Sozialwissenschaftler, der ein Buch schreibt, fängt erstmal mit Definitionen an, erklärt die Begriffe Armut, Reichtum, Ungleichheit und so weiter. Unterteilt dann in wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit. Dann habe ich so ein bisschen geguckt im ersten Kapitel, wie wird die Ungleichheit gerechtfertigt. Da ist jetzt wieder so ein Fachbegriff, Meritokratie, also mit Leistung. Bei uns wird die Ungleichheit gerechtfertigt über Leistung. Die Reichen leisten angeblich mehr, die Armen verweigern sich der Leistung und deshalb sind die arm und die anderen reich. Das ist natürlich ein Mythos, den ich da thematisiere. Dann wird die Frage behandelt im ersten Kapitel, ob denn eine gleiche Gesellschaft glücklicher ist. Dazu gibt es Untersuchungen, und zwar sehr überzeugende, die in die Richtung weisen, dass eine Gesellschaft, die von mehr Gleichheit geprägt ist, natürlich viel, viel weniger soziale und andere Probleme hat. Das zweite Kapitel beschäftigt sich jetzt mit der Ungleichheit als einem Strukturelement der Klassengesellschaft. Da kommt natürlich der Klassenbegriff von Marx und Engels vor, da kommt aber auch der von Max Weber vor. Wenn man es jetzt kurz gegenüberstellen will, Marx und Engels führen die Ungleichheit auf die Produktionsverhältnisse, auf die Eigentumsverhältnisse der Gesellschaft zurück. Max Weber auf den Markt, den er verantwortlich macht, dafür, dass es Klassen und Ungleichheit gibt. Ich denke, und das begründe ich dann natürlich auch, dass da der marxistische Klassenbegriff überzeugender ist. Dann gibt es so ein Unterkapitel zu den Eliten und zu den Machteliten, auch zu der Frage, wie denn die Soziologie, die für die Ungleichheit die zuständige Wissenschaft ist, wie die denn die deutsche Gesellschaft jetzt klassifiziert, und da bin ich dann, früher hätte man gesagt, ideologiekritisch, wenn dann gesagt wird von dem Soziologen Helmut Schelsky, die Bundesrepublik sei zumindest im frühen Wirtschaftswunder eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, oder wenn jetzt gesagt wird von Ulrich Beck, auch einem einflussreichen Soziologen, alle fahren gemeinsam wie mit einem Fahrstuhl nach oben oder nach unten, dann sage ich, nein, da ähnelt die Gesellschaft eher einem Paternoster. Die einen fahren nach oben und die anderen nach unten. Und das hat auch miteinander zu tun, weil es eben ein struktureller Zusammenhang ist, den ich natürlich nicht so schön ausdrücken kann wie Bertolt Brecht, den ich eben da zitiert habe. Im dritten Kapitel geht es um den Finanzmarktkapitalismus, wie sich die Klassen und Schichten jetzt entwickeln in dieser neuen Stufe, wenn ihr so wollt, des Kapitalismus. Da gibt es dann das Prekariat, da gibt es Hyperreiche, wie ich sie nenne, weil superreich will ich sie nicht nennen, wie das viele tun, weil wenn der kleine Sohn nachts noch aktiver ist als tagsüber, dann wird er nicht superaktiv, sondern hyperaktiv genannt. Und wenn der reichste Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, Eigentümer von Kaufland und Lidl, 41,5 Milliarden Euro als Privatvermögen hat, dann ist das nichts super, sondern dann ist das was Schlechtes, was Negatives, vielleicht sogar für ihn, auf jeden Fall aber für diese Gesellschaft. Denn damit verbunden ist natürlich auch ein hohes Maß an Armut und an sozialen Problemen, die man nicht ausblenden darf. Und dass wir fast alle noch immer in der Politik und in der Öffentlichkeit von Superreichen sprechen, ist so ein Moment, wo Sprache, finde ich, schon auch verändert werden muss, damit das Bewusstsein sich ändert in der Gesellschaft, dass das eben nichts Tolles ist. So, jetzt komme ich zum vierten Kapitel, und da will ich dann so ein bisschen auch inhaltlich zu sagen, Da geht es um die Einkommens- und Vermögensverteilung, was man ja meistens mit der Ungleichheit, der sozioökonomischen Ungleichheit assoziiert. Dann geht es um Corona, ein Kapitel, wo die Ungleichheit dargestellt wird, die Corona zutage gefördert hat, uns bewusster geworden ist, aber auch wie Corona die Ungleichheit verschärft hat. Es geht um Bildungsungleichheit und um Wohnungleichheit, wozu sicher Andreas in Bezug auf Köln noch was sagen wird. Ich will aber vielleicht noch was sagen zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Mir ist irgendwie ganz wichtig, dass wir so wie dieser Begriff des Hyperreichtums statt des Begriffs des Superreichtums, ist mir sehr wichtig, dass wir stärker auf die Vermögen gucken. Also wenn ihr Statistiken anguckt in den Zeitungen oder in den Medien allgemein, dann werdet ihr fast immer Statistiken der Einkommen finden. Und das ist schon eine Form, wie gewissermaßen verschleiert wird, der wirkliche Reichtum und vor allen Dingen auch die reale Ungleichheit. Weil die Einkommen sind noch verhältnismäßig gleichmäßig verteilt. Das kann man sich jetzt ganz laienhaft leicht vorstellen. Wenn 82,3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik leben und selbst wenn ganz viele von denen nur den Hartz-IV-Regelbedarf bekommen, plus Miet- und Heizkosten, kommt natürlich ein riesiges Volumen an Finanzvolumen dabei heraus, weil so viele Millionen Menschen da, natürlich jeder hat ein Einkommen, sonst könnte er in dieser auf Konsum orientierten Gesellschaft überhaupt nicht existieren und auf das Geld fixierten Gesellschaft. So bei den Vermögen ist es aber was anderes. Viele haben gar kein Vermögen. 40% der Bevölkerung hat kein nennenswertes Vermögen. Und das bedeutet, ich bin ja ein Freund der klaren Worte, dass sie gewissermaßen von der Hand in den Mund leben oder einen Lockdown, eine schwere Krankheit oder eine Kündigung nur von der Armut entfernt sind. Und wenn das so ist, dann ist das auch eine Erklärung dafür, was mir jetzt bei Corona mit am meisten aufgefallen ist oder was mich am meisten mit erschreckt hat. Jetzt meine ich nicht die Toten und die schwer Erkrankten, die haben mich auch erschreckt. Aber was mich jetzt vom Sozialen erschreckt hat, ist die Tatsache, dass weit über den Bereich der Armen hinaus, weit bis in die Mittelschicht hinein, die Menschen in einer so wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft wie unserer noch nicht mal 2-3 Monate während eines Lockdowns mit einem verringerten oder wegfallenden Einkommen auskommen. Womit hat das zu tun? Das hat zu tun, das hängt damit zusammen, dass das Vermögen so wahnsinnig konzentriert ist in wenigen Händen. Das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat vor ganz wenigen Wochen eine neue Untersuchung vorgelegt, die sehr aufschlussreich ist. Die 10% der Reichsten in der Bundesrepublik besitzen 67% des Vermögens. Und auch unter den Reichen ist das Vermögen hochkonzentriert, weil das reichste Prozent besitzt immer noch 35% des Netto-Gesamtvermögens. Und auch das reichste Promille besitzt noch 20% des Gesamtvermögens. Anders gesagt, 45 reiche Familien, hyperreiche Familien in der Bundesrepublik besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen. So, und das zeigt, glaube ich, das Problem. Und was mich immer fasziniert hat, ist die Tatsache, dass das in der Bevölkerung so wenig im Bewusstsein verankert ist. Und jetzt komme ich zum Parteipolitischen. Die CDU-CSU hat von Beginn der Bundestagswahlen an mit dem Slogan der sozialen Marktwirtschaft geworben. Und in den Köpfen hat sich festgesetzt, wir sind doch eine soziale Marktwirtschaft oder, wie Schelski ausgedrückt hat, eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Also wo es weder extremen Reichtum gibt, noch nennenswerte Armut. Und das ist ein wahnsinnig interessantes Phänomen, wenn auf der ganzen Welt, sagen wir mal in Kanada, in Frankreich, in Italien, in USA, in der Bundesrepublik, in Schweden, die Menschen auf der Straße gefragt werden, wer hat den entwickelsten Sozialstaat, wer hat das sicherste Atomkraftwerk, wer hat das liberalste Asylrecht, wer ist das Land ohne große soziale Ungleichheit, dann sagen in jedem Land eine große Mehrheit das eigene Land. Und das zeigt, dass die Medien die da sicherlich wesentlich mitverantwortlich sind, zusammen mit den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern, dass die in Bewusstsein der Menschen den Eindruck verankert haben, bei uns ist es ja verhältnismäßig gut. Die Kanzlerin hat im letzten Bundestagswahlkampf gesagt, den Menschen in Deutschland geht es gut. Ja, das stimmt für ganz viele, zum Beispiel für mich stimmt es auch. Aber ich weiß wenigstens, dass es ganz, ganz vielen in dieser Gesellschaft überhaupt nicht gut geht. Und wer, wenn er kurz arbeitet und Kurzarbeitergeld bezieht oder wenn er zum Beispiel sein Geschäft auch nur einige Wochen stilllegen muss, wer dann sofort in Existenznöte gerät, der ist doch ein Beispiel dafür, dass diese Gesellschaft eben nicht in dem Maße sozial homogen ist und den Wohlstand auch nur halbwegs gleichmäßig verteilt hat. Und das, finde ich, hat Corona deutlich gezeigt, sowie die Pandemie auch dieses Problem der Ungleichheit noch weiter verschärft hat. Auch dafür nur ein Beispiel: Wenn mehr Menschen gezwungen waren während des Lockdowns und während der Rezession, die sich dann angeschlossen hat, beim Lebensmitteldiscounter zu kaufen, um Geld zu sparen, dann sind die Eigentümerfamilien von Aldi Nord und Aldi Süd oder von Dieter Schwarz, Lidl und Kaufland, die Inhaber dieser Ketten, die schon vorher zu den Vermögendsten im Land gehört haben, dann sind die noch reicher geworden. Und deshalb ist es ein struktureller Zusammenhang. Der Reichtum wird erwirtschaftet auf Kosten der Armen. Und das ist für mich der Beweis, dass wir es mit einer Klassengesellschaft zu tun haben.